Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute, für diesen Sonntag aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und Jesus gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Amen. Liebe Gemeinde, tauchen wir gleich ein in die Geschichte. In 7 Schritten möchte ich sie mit Ihnen durchschreiten. Mein erster Schritt heißt ein Weg, ein Weg. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. So beginnt mit dieser Reiseangabe, mit dieser Wegangabe, liebe Gemeinde, unser Predigttext. Das Gebiet der 10 Städte, es liegt heute auf dem Staatsgebiet von Syrien und Jordanien. Es erstreckt sich ungefähr, grob gesagt, vom heutigen Damaskus bis zum jordanischen Amman, also auf der Ostseite des Sees Genezareth. Zur Zeit Jesu ist das heidnisches Gebiet. Schon einige Kapitel zuvor in Markus 5 erfahren wir von einer Geschichte um Jesus, eine Begebenheit dort auf der Ostseite des Sees. Dort wird auch ein Mensch geheilt, in diesem Fall von Dämonen, von denen er besessen ist. Und diese Dämonen fahren dann in die Schweine, für Juden unreine Tiere. Was, glaube ich, für die Hörer von Jesus damals sehr schnell deutlich ist, eine solche Gegend wie diese Gegend um die 10 Städte, die meidet man besser. Die meidet man besser, es sei denn, man heißt Jesus. Denn Jesus ist dort, wo sich andere Menschen vielleicht auch gerne lieber fernhalten. Er ist in dieser Geschichte nicht im Heiligen Land, er ist in dieser Geschichte nicht am heiligen Ort, sondern er ist dort, wo gelitten wird, dort, wo Menschen ihn suchen und dort, wo Menschen ihn brauchen. Er ist nicht dort, wo die Rechtgläubigkeit gefeuert wird. Er ist nicht dort, wo das religiöse Gefühl besungen wird. Er ist dort, wo gelitten wird. Er ist dort, wo gerungen und gebangt wird. Er ist dort, wo gezweifelt und gesorgt wird. Und das ist ja kein Zufall. Das zieht sich bei diesem Jesus ja durch und das gilt bis zum heutigen Tag, liebe Gemeinde. Wenn wir ihn finden wollen, sollten wir ihn gerade an solchen Orten und bei solchen Menschen suchen. Also eine Herausforderung im wahrsten Sinn des Wortes für uns alle, eine Herausforderung, die wir uns in der heiligen Gemeinschaft und in unseren gutbürgerlichen Komfortzonen oft ja auch sehr wohlfühlen und uns gut eingerichtet haben. Und nicht nur eine Herausforderung, sondern auch ein Trost, ein großer Trost für uns alle, die wir an den Brüchen, an den Tiefen unseres Lebens auch zu leiden haben. Denn in diesen Situationen und in diesen Augenblicken ist er uns besonders nahe. Ein Weg also, das erste, dieser Weg von Jesus. Das zweite, ein Schicksal. Und sie brachten einen zu ihm, der taub war und stammelte. Liebe Gemeinde, unser erstes Enkelkind Josef lernt gerade mit 1,5 Jahren das Sprechen. Und es ist eindrücklich, wie das geschieht. erlernt durchs Hören, indem er einfach nachspricht, was er hört. Das heißt, das Sprechen beginnt nicht mit der Zunge, sondern das Sprechen beginnt mit den Ohren. Was ist eigentlich, wenn jemand nicht hören kann? Dann kann er auch das Sprechen nicht richtig lernen. Taube Menschen, auch in unserer heutigen Zeit, die legen sehr viel Wert darauf. Es kann ja durchaus sein, dass man sie eben auch gerade als stammelnde Menschen erlebt, aber das hat überhaupt gar nichts mit ihrem Geisteszustand zu tun, sondern schlicht mit der Tatsache, dass sie das Sprechen nicht richtig lernen konnten, weil sie eben taub sind, nicht hören können. Hier erleben wir einen solchen Menschen. Wie gesagt, er stammelt nicht, weil er etwa dumm wäre, er stammelt, weil er noch nie ein gesprochenes Wort hören konnte. Was für ein hartes Schicksal, die Gebärdensprache gibt es damals noch nicht. Dieser Mensch, das können wir uns kaum vorstellen, lebt also sozusagen in einer schalldichten Zelle. Er ist in sich selbst eingesperrt, er ist mit sich selbst allein, in einer Blase sozusagen, isoliert, abgeschottet von den Worten anderen. Er hört nicht und hat deshalb das Sprechen nicht gelernt. Das heißt, auch von ihm dringt kein Gedanke nach außen. Er kann sich nicht mitteilen. Er kann nicht mitreden. Sein Leben ist verschlossen. Und wenn man sich das vorstellt als tauber Mensch, er kann keine Musik hören. Er hört nicht das Gezwitscher der Vögel. Er führt keine seichte oder auch keine gehaltvolle Unterhaltung. Er ist in der Gemeinschaft immer Außenseiter und deshalb sicherlich auch sehr einsam. Er kann nicht mal richtig betteln. Ein Schicksal also. Das erste ein Weg, das zweite ein Schicksal, das dritte eine Freundschaft. Eine Freundschaft. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten Jesus, dass er ihm die Hand auflege. Sie, liebe Gemeinde, wir wissen nicht, wer sie waren, aber es ist gut, dass es diese Menschen gab, diese sie. Wie gut, dass der Taube Freunde hatte. Es sind offensichtlich Menschen, die nicht auf Distanz bleiben, Menschen, die wahrnehmen, Menschen, die betroffen sind, Menschen, die deshalb auch Nähe wagen zu diesem Versehrten, die anpacken und anfassen. Und wir bedenken, der Mensch, der taub ist, kann sie auch nicht darum bitten. Er bleibt da ganz passiv. Wie gut, dass er Freunde hat, die wissen, wo und bei wem es Hilfe gibt. Wie gut, dass er Menschen hat, die für ihn eintreten. Menschen, die sozusagen stellvertretend für ihn glauben und ihn deshalb zu Jesus bringen. Wie gut, dass es sie gibt, diese Menschen, die Jesus bitten, dass er ihm die Hand auflege und ihm helfe. Liebe Gemeinde, solchen stellvertretenden Glauben der Freunde finden wir ja immer wieder in der Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Und deshalb möchte ich mir die Frage stellen, ihm und Ihnen auch, mit wem pflegen wir eigentlich Freundschaften und wie tun wir es? Die Geschichte gibt uns Maßstäbe mit. Ein Weg, ein Schicksal, eine Freundschaft. Das nächste, das vierte, eine Begegnung. Eine Begegnung. Und Jesus nahm ihn aus der Menge beiseite. Jetzt sind es nur noch zwei. Der Taube und Jesus. Auge in Auge. Nur eine Armlänge voneinander entfernt. Die anderen sind nicht dabei. Die Botschaft ist also klar, es gibt jetzt kein Schauwunder. Es gibt jetzt kein auch irgendwie geartetes religiöses Spektakel. Es gibt jetzt keinen großen Heilungsgottesdienst. Das jetzt gleich folgende Wunder wird nicht dazu missbraucht, andere beeindrucken zu wollen. Es geht hier jetzt nicht um göttliche Muskelspiele. Es geht Jesus allein um diesen einen Menschen und um seine Not. Und deshalb sucht Jesus Verbindung mit diesem Gehörlosen, mit diesem Menschen, mit seinem Schicksal, von dem wir gehört haben. Und dazu braucht es Zeit und dazu braucht es Aufmerksamkeit und dazu braucht es Ruhe. Und alle diese drei Dinge hat Jesus und schenkt Jesus diesem Menschen. Ruhe, damit sie einander sehen können, ungestört. und der andere spürt, dass sich da jetzt wirklich einer auf ihn einlässt, dass der sich wirklich für ihn interessiert und mit ihm so kommuniziert, wie er es braucht. Hören tut er ja nicht, das weiß Jesus auch. Und deshalb ja, spricht in Anführungszeichen Jesus sozusagen mit den Fingern. Er legt ihm die Finger in die Ohren, eine Geste. Er spuckt aus und berührt damit seine Zunge. Das klingt geheimnisvoll und bleibt es auch in dieser Geschichte. Aber Jesus weiß, er kann und muss zunächst einmal mit Gesten reden. Er passt sich an, begibt sich auf die Ebene dieses Menschen, schafft Nähe, wagt Berührung. Jesus sieht, was diesen Menschen vom Leben abschneidet und legt ihm deshalb den Finger ins Ohr. Er legt seinen Finger im wahrsten Sinne des Wortes auf den wunden Punkt im Leben dieses Menschen. Jesus weiß also um den Wert auch der Berührung. Und wir erahnen den Wert der Berührung ja gerade in den letzten Monaten wieder umso mehr, seit wir uns nicht mehr berühren sollen. Auch durch eine einfühlsame Berührung, liebe Gemeinde, kann ich viel sagen, am Krankenlager oder am Sterbebett oder beim Segnen oder beim Verabschieden. So also begegnet Jesus Menschen und so begegnet er auch uns und mir und so sucht er es auch bei uns, die wir uns seine Nachfolger nennen. Ein Weg, ein Schicksal, eine Freundschaft, eine Begegnung. Ein fünftes, ein Blick. Und Jesus sah auf zum Himmel, heißt es in unserem Predigttext. Ich glaube, dass es der zentrale Satz in dieser Geschichte ist und Jesus sah auf zum Himmel. Bisher sieht Jesus wie die anderen, die diesen Menschen auch erlebt haben, diesen Bedürftigen, bisher sieht Jesus nur die Not. Bisher sieht Jesus nur die Angst, die Existenzangst dieses Menschen, seine Sorge um sein Leben. Bisher sieht Jesus nur die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit dieses Menschen. Bisher sieht Jesus nur die Fakten. Bisher sieht Jesus nur die Macht der Realität. Und das ist eine harte Realität in diesem Fall. Und wenn man darauf schaut, das kann einen schon runterziehen. Da kann man dann schon auch das innere Kreisen anfangen und sozusagen ja, zu einem Anbetenden werden, der seine Sorgen, der seine Not, der sein Schicksal anfängt anzubeten, zu umkreisen. Aber dann wendet Jesus seinen Blick, er ändert seine Blickrichtung. Es ist ein ganz bewusstes Verhalten, das er offensichtlich auch ganz bewusst einübt. Er schaut nicht mehr dorthin, wo er bisher hingeschaut hat, er schaut jetzt auf zum Himmel. Er schaut in das Herz seines himmlischen Vaters. Er sieht jetzt die Möglichkeiten Gottes. Er sieht die Möglichkeiten Gottes, die dort erst beginnen, wo unsere Möglichkeiten enden. Er bleibt also mit seinem Blick nicht an den menschlichen Fakten und nicht am menschlichen Schicksal hängen, sondern er bezieht das ein, was die menschliche Natur eben auch übersteigt. Es gibt etwas zu sehen, was nach menschlichen Maßstäben zunächst eigentlich nicht zu sehen ist. Es gibt etwas gegen den Augenschein, es gibt etwas gegen die Macht der Fakten zu sehen. Das ist der Blick des Glaubens. Und das dürfen wir hier von Jesus auch lernen, liebe Gemeinde, denn es gibt eine Wirklichkeit jenseits der Wirklichkeit. Liebe Gemeinde, wir werden nicht immer solche Heilungswunder erleben, wie sie dieser taube Mensch nun gleich erlebt. Und trotzdem, wenn wir wollen, dass das, was uns beschwert, wenn wir wollen, dass das, was uns zersorgt, durch Hoffnung, durch Trost, durch neue Kraft in Bewegung gerät, dann fängt das mit der Änderung des Blickwinkels an. Ein Weg, ein Schicksal, eine Freundschaft, eine Begegnung, ein Blick. Und nun sechstens ein Wunder. In unserer Geschichte erfolgt jetzt das entscheidende Wort. Der Befehl des Schöpfers sozusagen, Hephata, tu dich auf. Das ist kein Zauberspruch, liebe Gemeinde, und auch kein geheimnisvolles Gemurmel, sondern ein klarer Befehl, ein Schöpferwort. Und dann geschieht es auch so, weil das Wort, das Jesus spricht, immer auch das zugleich wirkt, was es ausdrückt, im Gegensatz zu unseren Worten. Eine andere Qualität. Es geschieht so. Sogleich taten sich seine Ohren auf, lesen wir. Die Fesseln seiner Zungen lösen sich, er redet richtig. Jesu schöpferische Macht wird an dieser Stelle deutlich. Wir atmen auf, es ist die Macht, die einen Menschen zurechtbringt, die es ihm möglich macht, wieder in die Gemeinschaft zurückzufinden, seine innere Blase, sein Verkrümmtsein in sich selbst zu verlassen, in die Gemeinschaft zurückzufinden. So kann dieser Mensch wieder offen werden für andere Menschen und natürlich auch wieder für Gott. Die Zuschauer sagen danach, er hat alles wohl gemacht. Diese Sätze klingen uns im Ohr, die kennen wir doch so ähnlich. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut, heißt es in der Schöpfungsgeschichte. Und das ist sicherlich kein Zufall, dass die Geschichte hier an diese Schöpfungsgeschichte anklingt. Denn Jesus begegnet uns hier mit seinem Schöpferwort. Ein Weg, ein Schicksal, eine Freundschaft, eine Begegnung, ein Blick und jetzt ein Wunder. Und zuletzt, liebe Gemeinde, siebtens, eine Verheißung, ein Versprechen. Nicht alle Tauben, nicht alle Lahmen, nicht alle Bedürftigen werden an diesem Tag von Jesus geheilt, dort im Gebiet der 10 Städte. Und auch heute wird nicht jeder von Jesus mittels eines Wunders von seinem Leiden befreit. Und doch geschieht hier für uns alle etwas Bahnbrechendes, liebe Gemeinde. Jeder Jude kennt die Verheißungen des Alten Testaments. Wir haben zum einen eine vorher gehört in der Schriftlesung ganz bewusst ausgewählt. Und es gibt noch mehr. Diese endzeitliche Visionen, besonders beim Propheten Jesaja, von der kommenden Herrlichkeit Gottes, die dann für alle sichtbar wird, die eröffnet wird durch den Gesandten Gottes, den lang ersehnten Messias, der Prophet, der eine Zeit sieht, in der dann Gott den Menschen ganz nahe ist, eine Zeit, in der es dann kein Leiden und keine Tränen und kein Zweifeln und auch keine Taubheit mehr gibt. Wir lesen zum Beispiel beim Propheten Jesaja im 35. Kapitel, sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, da ist euer Gott. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird frohlocken. Wir merken, genau das erlebt dieser Taubstumme in diesem Augenblick schon zeichenhaft. Es ist sozusagen schon vorweggenommen im Zeichen diese angekündigte Zeit. Und Jesus gibt mit diesen Sätzen zu verstehen, mit solchen Wundern wie mit jenem an diesem tauben Menschen beginnt diese Zeit schon anzubrechen. Diese Verheißung beginnt sich schon zu erfüllen, auch wenn sie in ihrer Vollkommenheit noch aussteht. Diese Wunder sind Zeichen und Anfang für das anbrechende Gottesreich, das hier heute und jetzt mit Jesus beginnt. Vorbote auf die zukünftige Welt Gottes. Mit mir beginnt es, will Jesus sagen, auch ein ungeheurer Anspruch, den du dann damit verbindest. Es ist noch nicht vollendet, dieses anbrechende Reich Gottes, aber mit Jesus beginnt es. Und am Ende wird es das ganze Schwere eben nicht mehr geben. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Tod. Und wir als christliche Gemeinde sind in dieses anbrechende Gottesreich schon mit hineingenommen, hier, heute und jetzt. Vielleicht haben wir im Gegensatz zu diesem Menschen in unserer Geschichte ganz gute Ohren. Und dennoch legt Jesus auch bei uns seinen Finger auf die wunden Punkte unseres Lebens. Und dennoch befreit uns Jesus aus einer Welt, in der wir wie ein Tauber nur auf uns selbst fixiert sind, beschränkt auf unsere eigenen Blasen, auf das eben nur, was wir für richtig halten. Er lehrt uns den rechten Blick, den Blick auf die Möglichkeiten Gottes und gibt uns so neue Hoffnung, Zuversicht und Vertrauen für unser Leben. Und dann werden wir wahrscheinlich ganz automatisch anfangen, von unseren Erfahrungen mit diesem Gott zu sprechen und dem anbrechenden Reich Gottes, wie es der Geheilte in unserer Geschichte auch getan hat. Amen.